Wenn man über die wesentlichen Gesundheitssäulen spricht, dann gilt First Things First. Und dann steht an erster Stelle auf jeden Fall Ernährung, Bewegung und Schlaf. Im Anschluss kann man dann über Dinge wie Nahrungsergänzung, Lichtexposition oder Stressmanagement sprechen. Und nach dieser Folge werdet ihr verstehen, warum ich die Sauna als Gesundheitsintervention auf jeden Fall mit in die Liste aufnehmen würde. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt zu einem zur Jahreszeit passenden Thema, dem Saunieren. Ich möchte heute mit euch drei Fragen klären. Im ersten Schritt überlegen, was passiert auf physiologischer Ebene, wenn wir in die Sauna gehen. Das klingt ein bisschen trivial, wir schwitzen, aber das kann man natürlich genau betrachten, was da auf molekularer Ebene passiert. Und genau das machen wir gleich. Dann schauen wir, welche gesundheitlichen Benefits wahrscheinlich mit dem Saunagang einhergehen, wo wir da welche Risikoreduktion haben. Und im dritten Schritt überlegen wir, welche Protokolle, also wie oft, wie lang, in welche Sauna, mit welcher Temperatur, wahrscheinlich diesen gesundheitlichen Benefit möglichst groß machen. Und bevor wir jetzt überlegen, was in der Sauna passiert mit unserem Organismus, können wir einmal grundsätzlich überlegen, wie Temperatur oder Thermoregulation in unserem Organismus funktioniert. Das ist nämlich ein total robuster, hochkonservierter Teil unserer menschlichen Biologie. Wir haben diesen ganz engen Sweet Spot von ungefähr 37 Grad. Das ist mal ein halbes Grad höher, ein halbes Grad niedriger. Aber da möchte unser Körper sich immer aufhalten. Unter anderem, weil wenn es zu warm ist, verschiedene Proteine im Körper denaturieren. Also zum Beispiel so Enzyme, die bestimmte biochemische Reaktionen katalysieren, dass dann irgendwelche Signalwege funktionieren. Das sind letztlich mehrfach gefaltete Aminosäuren, die irgendwie lustig zusammenkleben und dann ist das halt ein Enzym und ein Protein. Und wenn es diesen Enzymen zu warm ist, dann gehen die kaputt. Dann ist das wie mit dem Spiegelei in der Pfanne, brutzelt vor sich hin, schmeckt dann zwar lecker, aber funktioniert halt nicht mehr. Und genauso ist es so, dass wenn es zu kalt ist, das auch nicht gut für unseren Organismus ist, zum Beispiel, weil die Gerinnungskaskade nicht mehr gut funktioniert. Das ist tatsächlich bei Notfallpatienten im Rettungsdienst ein Riesending. Ja, deswegen ist vielleicht das Wichtigste, was ihr im Auto habt, diese silber-goldene Rettungsdecke, die, wenn ihr bei einem Unfall seid und irgendwie auf einen Rettungsdienst wartet, einfach den Leuten drüberlegen könnt, dass die warm bleiben. Weil sonst, wenn die zu kühl sind, da ganz, ganz viele Komplikationen entstehen können, beziehungsweise das Risiko dafür erhöht ist. Und in diesem Sweet Spot von 37 Grad ungefähr, da möchte unser Organismus immer sein, vor allen Dingen im Körperkern. Und wenn es ihm jetzt zu kalt ist, dann möchte er Wärme erzeugen, beziehungsweise die Wärme, die da ist, möglichst da halten. Und wie geht es? Im ersten Schritt ist häufig Verhalten das Wichtigste. Also ich war neulich auf den Geburtstag eingeladen, saßen wir abends jetzt im November am Lagerfeuer und es war kalt, hatte abends schon irgendwie nur noch 5 oder 6 Grad. Und wie saß ich da? Naja, so nach vorne gebeugt, hatte die Jacke nochmal vorne irgendwie drüber geschlagen und habe dadurch unbewusst direkt versucht, die Wärme, die mein Organismus schon produziert hat, eben bei mir zu halten. Dann machen wir eine Vasokonstriktion. Das ist das kluge Wort dafür, dass die Gefäße sich zusammenziehen, vor allen Dingen die, die an der oder Körperoberfläche liegen. Weil dadurch das warme Blut, das aus dem Körperinneren kommt und in die Peripherie über die Gefäße geleitet wird, um da Nährstoffe hinzubringen und Sauerstoff, wenn es an der Körperoberfläche ist und die Venen so rausploppen wie im Sommer eben, wo wir Temperatur abgeben wollen, dann verlieren wir auch viel Wärme darüber. Und das möchte unser Organismus verhindern. Das heißt, er macht diese Gefäße eng und klein und versucht insgesamt den Blutstrom eher so zentral zu halten, also das Blut insgesamt in der Körpermitte und das Blut, das eben zur Versorgung der Peripherie und vom Kopf nötig ist, eher im Inneren durchfließen zu lassen. Und dann werden Katecholamine, vor allen Dingen das Noradrenalin, ausgeschüttet. Ja, das macht die Herzfrequenz ein bisschen hoch, macht auch diese Vasokonstriktion, diese Gefäßverengung mit, regt den Stoffwechsel an. Wir haben so ein Zentrum, ein motorisches Zentrum, das dann Muskelzittern initiiert und diese biologische Arbeit in der Muskulatur auch Wärme produziert. Und, und. Also viele Möglichkeiten, um Wärme zu generieren und dann im Organismus möglichst zu halten. Und das Gegenteil passiert natürlich, wenn es heiß ist. Ja, jetzt haben wir einen heißen Sommertag im Juli, knapp 40 Grad. Was machen wir da? Unser Verhalten ist anders. Wir setzen uns anders hin. Wir wollen Wärme abstrahlen. Wir fangen an zu schwitzen. Katecholamine, dieses Noradrenalin, es wird natürlich in ganz vielen Situationen und Kontexten ausgeschüttet, aber da eben tendenziell weniger. Tatsächlich werden auch Schilddrüsenhormone leicht gerade runterreguliert. Wir haben die Vasodilatation, also das Gegenteil der Vasokonstriktion, wo die Gefäße eben weit werden, vor allen Dingen die an der Hautoberfläche, die man sieht, dann so rausploppen, dass das warme Blut, das da durchfließt, direkt die Wärme abstrahlen kann. Das heißt, unser Organismus stellt viel Aufmerksamkeit, Energie, Hirnmasse zur Verfügung, um eben die Körperkerntemperatur vor allen Dingen immer um diese 37 Grad herum zu halten. Und jetzt finde ich es ganz interessant, kurz zu überlegen, was Fieber ist. Ich habe das früher im Notdienst und in der Praxis häufig erlebt, haben die Leute angerufen und haben gesagt, ich habe Fieber. Und dann habe ich gesagt, aha, interessant, Frau Müller, und wie geht's Ihnen denn? Ja, ich habe Fieber. Sage ich, aha, okay, gut. Und was fehlt Ihnen? Also wie geht's Ihnen? Was ist so los? Ja, ich habe Fieber. Ja, und dann stand immer das Fieber so im Mittelpunkt. Und natürlich verstehe ich, dass wenn jemand 40 Fieber hat und Fieberträume und stärkste Gliederschmerzen bei so einer Infektsymptomatik, wenn man das Fieber senkt, dann geht es den Leuten auf jeden Fall besser. Und das darf man natürlich machen. Nur ich würde persönlich, und da gibt es auch Daten zu, können wir einen eigenen Podcast mal zu machen, nicht aus dem Affekt heraus und nur, weil das Fieberthermometer mal 38,2 anzeigt, mit Ibuprofen oder irgendwas draufhauen. Weil das Fieber ist ja letztlich Abbild eines intakten, arbeitenden Immunsystems. Und ein Grund, warum der Körper diese systemische Entzündungsreaktion generiert, also die Körperkerntemperatur nach oben reguliert ist, weil, so wie unsere eigenen Enzyme und andere Proteine gar nicht auf diese Wärme stehen, weil die dann kaputt gehen, so ist es so, dass irgendwelche pathogenen Viren und Bakterien auch kaputt gehen. Das heißt, der Organismus, der bietet dann diesen Krankheitserregern, die da von außen kommen, eine feindliche Umgebung, dass die eben kaputt gehen und vom Immunsystem leichter eliminiert werden können. Und jetzt könnte man sagen, naja, aber wenn die Körperkerntemperatur hochgeht und die körperfremden pathogenen Erreger kaputt gehen, dann gehen doch die körpereigenen Enzyme auch kaputt. Und da hat sich der Organismus was Pfiffiges einfallen lassen, nämlich sogenannte Heat-Shock-Proteins oder Hitzeschock-Proteine. Die begleiten nämlich und ja, helfen Proteinen, körpereigenen Proteinen, um so Fehlfaltungen und Aggregationen und sowas zu verhindern und helfen ihnen sogar, dass diese körpereigenen Proteine, dass die also nicht nur geschützt werden, sondern vielleicht sogar wieder besser repariert werden können. Das heißt, die körpereigenen Strukturen beim Fieber, die werden geschützt und die körperfremden, die kaputt gehen sollen, denen ja, bietet man diese feindliche Umgebung, dass eben die schneller kaputt gehen, so wie wir das wollen, dass wir wieder gesund werden. Und das ist ein Mechanismus, der beim Saunagang auch zum Tragen kommt. Also es gibt jetzt verschiedene Dinge, die man ja, messen, objektivieren, quantifizieren kann. Und das ist natürlich jetzt sehr reduktionistisch und irgendwie fragmentiert, aber trotzdem ganz interessant. Also wenn wir jetzt in die Sauna gehen, dann haben wir auf der Körperoberfläche eine Temperaturerhöhung von 6 bis 8 Grad. Kommt natürlich auf die Sauna an und die Temperatur, aber so als Hausnummer. Im Körperkern ist aber der Organismus eben weiter sehr gut darin, diesen engen Bereich möglichst zu halten. Da ist der Temperaturanstieg nicht so groß, sondern da haben wir eine Temperaturerhöhung von 1 bis 3 Grad ungefähr. Das heißt, wir haben auf eine Art wie ja, Sauna, sage ich, wie Fieber von außen zugeführt, künstlich. Und ein Punkt, den man dann da beobachten oder messen kann, das ist, dass diese Heatshock-Proteins vermehrt sezerniert und gebildet werden und unsere körpereigenen Strukturen schützen. Was anderes hatte ich auch gerade schon gesagt, das sind die Katecholamine, vor allen Dingen das Noradrenalin, das eben dann punktuell so bis eine Stunde nach dem Saunagang vermehrt ausgeschüttet wird und wie ja, eine kleine Stressreaktion bewirkt. Dann wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Das ist total wichtig für Gewebsreparatur, überhaupt Regeneration. Wir haben BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, das ist so ein ja, wesentlicher Stimulus für für Neuroprotektion, aber auch für Generation oder Vernetzung von Neuronen, also von Nervenfasern und Neuroplastizität, also diese Kompetenz vor allen Dingen des zentralen Nervensystems, eben bestimmte Areale neu zu vernetzen und zu nutzen, um diese gute Vernetzung irgendwie gewährleisten zu können. Das ist das BDNF ein wichtiger Faktor für. Ein weiterer wäre zum Beispiel das Beta-Endorphine. Man sagt ja, Endorphine, das sind so diese körpereigenen Glückshormone, so werden die häufig bezeichnet. Und das kann man sagen, weil wenn die vermehrt sezerniert werden, dann fühlen wir uns gut, dann sind wir irgendwie schmerzresistenter oder haben eine höhere Schmerztoleranz. Und wenn beim Saunieren dieser Endorphinpfad, wenn der angeschmissen wird, dann hilft er uns auch in der Zukunft. Also fühlt sich das nicht nur in dem Moment gut an und wir können irgendwie die Hitze besser aushalten und ertragen, sondern dann hilft uns das auch im Verlauf und später eben zum Beispiel schmerzresistenter zu sein. Das sind jetzt einfach so ein paar Spotlights, die gleich erklären, wenn wir über die gesundheitlichen Benefits sprechen, was da für uns rausspringt oder die das genau auf molekularer Ebene ein bisschen plausibler machen. Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, welcher gesundheitliche Benefit mit dem Saunieren einhergeht, da gibt es ein paar total spannende und interessante und eindrückliche Zahlen aus meiner Sicht. Ich werde die einmal ein bisschen runterrattern und dann aber einbetten mit euch und überlegen, okay, wo kommen die her und wie können wir die verstehen? Es gibt relativ viele Daten zu Herz-Kreislauf-Gesundheit und man sieht zum Beispiel in einer Studie, dass das Risiko für schwere Atherosklerose und manifeste koronare Herzerkrankungen, für Herzinfarkte, plötzlichen Herztod um 64% reduziert ist, wenn die Leute viel in die Sauna gehen. Die Gesamtmortalität reduziert sich in manchen Studien so ungefähr um 40% und die für eine Demenzdiagnose um 66% in einer Studie. Das sind richtige Hausnummern. Wir sprechen gleich drüber, wie können wir diese Zahlen einordnen. Aber erstmal halten wir fest, Herz-Kreislauf, Gesamtmortalität und Demenz, Neurodegeneration, richtig viel Risikoreduktion. Und dafür gibt es super gute Daten. Wahrscheinlich, das ist aber nicht so gut erforscht oder auch abbildbar, haben wir auch einen super Benefit in Bezug auf Regeneration nach dem Training, nach dem Sport. Das ist subjektiv so, also wenn man in manchen Studien gefragt hat, irgendwelche Basketballspieler, glaube ich, hey, regenerierst du besser, wenn du in die Sauna gehst nach dem Training, dann sagen die zum Großteil, jo, ist so. Und man kann es aber auch messen, zum Beispiel, wenn man die, ich hatte es gerade erwähnt mit den Beta-Endorphinen, wenn man die so Leistungstests machen lässt, Sportler, und dann guckt, okay, wie hoch können die da ihre Schmerzgrenze pushen, dann können die das weiter, wenn die in der Sauna sind regelmäßig. Und man sieht auch, dass muskuläre Ermüdung, dass die schneller regeneriert und die da wieder größere Sprungweiten zum Beispiel schaffen, wenn sie eben in der Sauna sind regelmäßig. Also Regeneration ist ein Punkt, der nicht so gut abgebildet ist, aber der wahrscheinlich so ist. Dann gibt es eine Studie zu Depression. Da waren die Leute nicht in der Sauna, aber hatten so heiße Thermalbäder. Und dann hat man gesehen, dass die also diese heißen Bäder bekommen haben oder gemacht haben, die hatten auf der Hamilton-Skala, das ist so ein Instrument zur Beurteilung von Depressionsschwere. Das ist in dem Sinn kein Screening- oder Diagnoseinstrument, aber da gibt es dann 50 Punkte. Und ab 9, je nachdem, kommt ein bisschen darauf an, wie man es bewertet, aber ab 9 spricht man in der Regel von einer leichten Depression. Also jemand sagt, ich bin immer abgeschlagen und ich komme nicht aus dem Quark und liege morgens im Bett und ich bin traurig. So, und dann sind es halt ein paar Punkte und dann ab 9 hat man eine Depression. Und jetzt hat man gesehen, dass mit diesen Thermalbädern die Leute eine Reduktion auf dieser Skala von ungefähr 3 Punkten erreicht haben. Denkt man, bei 50 Punkten, das klingt ja jetzt gar nicht nach so viel, aber wenn man sich dann überlegt, dass Antidepressiva in Anführungszeichen aus meiner Sicht nur eine Reduktion von 11 Punkten bewirken und Placebos ungefähr eine von 8, dann ist das ungefähr das, was mit den Thermalbädern erreicht wird, was die Antidepressiva in der echten Welt schaffen. Also ist nicht super viel, aber es kann auf jeden Fall ein Baustein sein, dass es den Leuten besser geht, wenn sie sich als depressiv erleben. Ein weiterer Punkt, der leider nicht so gut erforscht ist, aber der irgendwie naheliegend wahrscheinlich ist, ist, dass sich der Schlaf verbessert. Und da gab es eine Studie, ist fast ein bisschen zu viel gesagt, es war eher so eine Umfrage, hat man gefragt, hey, schläfst du besser, wenn du in die Sauna gehst? Und dann haben 83,5% der Probanden gesagt, jo, ich schlafe besser, wenn ich in die Sauna gehe. Jetzt gibt es noch eine dritte Kategorie, da ist die Datenlage noch schlechter aus meiner Sicht, aber trotzdem oder nichtsdestotrotz ist ein gesundheitlicher Benefit naheliegend. Und das ist zum einen der Schmerz. Da gibt es sowohl therapeutisch bei Rückenschmerzpatienten, aber auch prophylaktisch bei Kopfschmerzpatienten oder bei Patientinnen und Patienten mit somatoformen Schmerzstörungen, gibt es Hinweise darauf, dass es also Schmerzsymptomatiken verbessern bzw. verhindern kann, wenn man es prophylaktisch macht. Dann gibt es einige Daten zur Immunfunktion. Das ist naheliegend, wenn wir von außen sozusagen künstlich Fieber generieren oder dem Organismus zumuten und da irgendwelche pathogenen Erreger kaputt gehen, aber auch das Immunsystem bessere Arbeitsbedingungen irgendwie hat, dass es uns hilft jetzt zum Beispiel, wo es irgendwie in den Herbst und Winter reingeht, weniger Infekte zu bekommen als ein Baustein neben anderen. Und der letzte erwähnenswerte Punkt aus meiner Sicht ist, dass es sein könnte, dass wir über die Sauna entgiften. Man kann messen, dass wenn die Leute in die Sauna gehen, dass die da vermehrt so Schwermetalle, Aluminium, Blei ausscheiden. Und deswegen ist es natürlich naheliegend, dass wenn das im Organismus ist und dann im Schweiß landet, dass wir darüber entgiften können. Aber da gibt es eben keine richtig guten Studien aus meiner Sicht. Was da jetzt unterm Strich für mich bleibt und eindrücklich ist, das ist die Risikoreduktion zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zur Gesamtmortalität und den Demenzerkrankungen. Und wenn wir überlegen, wo kommen denn diese Daten her? Die kommen woher, wo man viel in die Sauna geht, nämlich vor allen Dingen aus Finnland. Da hat man viel Forschung dazu gemacht. Und das sind alles epidemiologische Daten, also so Bevölkerungskohorten, die man eben mit ganz, ganz vielen Probanden oder Teilnehmern anguckt und dann versucht, verschiedene Merkmale zu korrelieren. Da hatte ich im Podcast hier auch schon öfter drüber gesprochen. Und ein Dilemma, das man bei diesen Daten hat, gerade im Gesundheitsbereich, ist der sogenannte Healthy User Bias. Also jemand, der 7-mal die Woche in die Sauna geht, der hat wahrscheinlich auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, ein gutes soziales Netz, geht im Reformhaus einkaufen und. Also der hat mehr Gesundheitsbewusstsein als jemand, der nicht so oft in die Sauna geht. Genauso kann es andersrum auch sein, dass jemand, der nicht in die Sauna geht, vielleicht so krank ist, dass er gar nicht in die Sauna gehen kann. Dann weiß man nicht, was Henne und was Ei ist, aber Tatsache ist, wir haben da eine Verzerrung und die versuchen wir zwar rauszurechnen. Also diese Bevölkerungskohorten, die werden dann da eben korreliert und dann versucht man aber Rauchstatus, sozioökonomischer Status, BMI und alles Mögliche rauszurechnen, um die Daten zu bereinigen. Aber hundertprozentig gelingt das natürlich nie. Das heißt, man hat immer diese Unsicherheit und dieses Rauschen mit drin und deswegen, und das ist das große Problem bei den epidemiologischen Daten, darf man aus der Korrelation keine Kausalität ableiten. Das ist so ein Standardspruch, den ganz viele Leute sagen, aber dann das trotzdem häufig gemacht wird. Das heißt, man sieht dann auf Social Media oder irgendwo hier Herz-Kreislauf-Reduktion von 64% und nichts anderes habe ich ja jetzt euch vor den Latz gelegt sozusagen. Und man muss es aber eben einbetten und sagen, wir haben da die Korrelation, wir wissen aber nicht, ob das Saunieren jetzt ursächlich für diese Risikoreduktion ist. Und jetzt kann man aber hergehen und diese Daten unter verschiedenen Blickwinkeln angucken und dann erahnen oder Hinweise darauf kriegen, dass doch ein kausaler Zusammenhang besteht. Und da gibt es die Bradford-Hill-Kriterien, die gucken zum Beispiel auf die Effektstärke, also wie groß sind diese Risikoreduktionszahlen, die wir da kriegen. Und die sind riesig bei der Sauna. Also das ist total krass. Wenn man in die Ernährungswissenschaften guckt, dann, was hat man da für eine Risikoreduktion für bestimmte Ernährungsformen? Das ist homöopathisch, das ist niedriges, einstelliges Prozentbereiche sind das. Das, was wahrscheinlich den größten Benefit vermeintlich bringt, das ist die mediterrane Vollwertkost. Da kommen wir so auf 20% vielleicht. Aber irgendwelche anderen Ernährungsformen, die dümpeln bei 4, 5, 10% vielleicht mal rum. Das ist im Vergleich zu den 66% Demenzrisikoreduktion, die wir hier haben, wirklich eine ganz andere Hausnummer. Das wäre ein Punkt. Also wie groß ist die Stärke? Und das ist andersrum zum Beispiel so, dass bei Rauchern oder wie ist man auf den Trichter gekommen, dass Rauchen Lungenkrebs macht? Naja, aus epidemiologischen Daten. Da konnte man ja keine randomisierte Studie irgendwie machen und 100 Leuten sagen, jetzt raucht mal bitte für 10 Jahre und 100 Leute, ihr raucht bitte nicht und dann gucken wir nach 10 Jahren, wer irgendwie häufiger Lungenkrebs hat. Das geht ja durch keine Ethikkommission zurecht, sondern da hat man in großen Bevölkerungskohorten geguckt, hey, wer kriegt denn Lungenkrebs? Ah, interessant, es gibt eine ganz, ganz enge Korrelation mit Rauchstatus. Die Leute, die kriegen dann Lungenkrebs. Ah, interessant, okay, und dieser Effekt, der war so groß, so wie hier bei der Sauna und der Demenz, nur in die andere Richtung, dass man gesehen hat, okay, wir haben so eine Stärke in den Daten, in den Effektgrößen, da dürfen wir annehmen, dass eine Kausalität besteht. Ein zweiter Punkt dieser Bradford-Hill-Kriterien wäre Konsistenz. Also wird es von verschiedenen Forschergruppen repliziert? Gibt es diese Daten aus unterschiedlichen Richtungen? Ist es spezifisch? Hat man zeitlichen Verlauf? Also kann man den absehen, Exposition vor dem Merkmal, das man dann irgendwie anguckt? Gibt es einen Gradienten, also eine Dosisabhängigkeit? Und auch das ist so. Zu diesen finnischen Studien muss man sagen, dass diese massive Risikoreduktion, die wurde gemessen für Leute, die 4 bis 7 Mal pro Woche in die Sauna gehen. Richtig viel. Und die Referenzgruppe war 0 bis 1 Mal. Das muss man sich in Deutschland, muss man das übersetzen, weil wenn jemand in Deutschland einmal die Woche in die Sauna geht, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, das ist ein regelmäßiger Saunagänger. Aber der wäre jetzt in diesen Daten, die da ausgewertet wurden, in Finnland in der Referenzgruppe gewesen. Aber mein Punkt ist, also die Dosisabhängigkeit, viel Sauna macht viel Risikoreduktion, bisschen weniger Sauna macht immer noch eine Risikoreduktion, aber eben in einem geringeren Ausmaß. Das ist auf jeden Fall gegeben bei diesen finnischen Saunadaten. Ein weiterer Punkt wäre irgendwie Plausibilität, also gibt es Mechanismen und mit den Punkten, die ich eingangs bei der Physiologie so kurz skizziert habe, kann man ganz viel erklären oder ist das eben plausibel, warum wir bestimmte Effekte in den Kohortenstudien sehen. Und. Also es gibt andere Kriterien noch. Ich will euch aber jetzt nicht mit so Forschungsmethodik hier behelligen, wenn gleich vielleicht so eine Metaebene darauf, wie gucken wir irgendwie irgendwelche Prozentzahlen an, auch ganz interessant ist. Aber ich will vor allen Dingen unterstreichen, dass diese Daten zu Herz-Kreislauf, Gesamtmortalität und Demenzrisiko, diese Bradford-Hill-Kriterien, die da sehr gut abschneiden. Das heißt, unterm Strich, wenn wir den Tanz der Erkenntnis tanzen und überlegen, okay, was machen wir jetzt mit so einer statischen Prozentzahl, wie ordnen wir die ein, dann dürfen wir bei der Sauna davon ausgehen, dass da relativ viel Wahrheitsgehalt drin ist. Also unabhängig von der exakten Zahl, die da steht, dürfen wir annehmen, dass wenn wir regelmäßig und viel in die Sauna gehen, dass das einen enormen protektiven Effekt auf diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, hat. Und damit wären wir bei der Frage, wie dann ein optimales Saunaprotokoll aussieht. Und da möchte ich vorher noch kurz was zu Kontraindikationen sagen, weil so interessant diese Zahlen jetzt klingen und so eindrücklich die auch sind, es gibt ein paar Menschengruppen, die nicht in die Sauna sollten bzw. sich vorsichtig herantasten. Und wie immer im Leben gilt, don't do stupid shit. Also was ich euch hier erzähle, das ist natürlich eine Einladung, aber ihr habt selber ein Hirn, also nutzt es bitte und überlegt, ob das Sinn ergibt, dass ihr in die Sauna geht. Und eine Gruppe, die das nicht tun sollte, das sind Menschen mit unkontrollierten oder nicht eingestellten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wenn jemand einen nicht behandelten Bluthochdruck hat, der sollte nicht in die Sauna gehen. Oder jemand, der einen kürzlich stattgehabten Myokardinfarkt hatte, wo der Herzmuskel noch ganz verletzlich ist und die Leute zwischendurch tachykard sind und sowas. Also da würde ich es nicht drauf anlegen, auf keinen Fall in die Sauna gehen. Das Gleiche gilt für schwangere Frauen. Es ist leider so, dass bei schwangeren Frauen, die in die Sauna gehen, die Fehlgeburtrate oder das Risiko für einen Abgang für einen Abort deutlich erhöht ist. Und auch Frauen, die noch in der Stillzeit sind, sollten eher nicht in die Sauna gehen, weil die häufig mit der Temperaturregulation sich noch ein bisschen schwer tun, weil einfach der gesamte Organismus sowieso so hart arbeitet und so viel leistet, genau, dass das ein bisschen schwierig ist. Dann gibt es eine Kontraindikation, die auf eine Art ein bisschen witzig klingt. Man hat nämlich in einer Studie mal geguckt, wie viel Prozent der Sauna-assoziierten Todesfälle, beziehungsweise wie viele Menschen, die da eben gestorben sind, im Rahmen eines Saunabesuches alkoholisiert waren. Und das waren 75%. Das heißt, kann man ein Weißbier trinken und dann in die Sauna gehen? Bestimmt. Würde ich es empfehlen? Auf keinen Fall. Weiterer Punkt wäre die Dehydratation, beziehungsweise das sind häufig ältere Leute, die eben sowieso schon wenig getrunken haben oder dieses Durstgefühl nicht mehr so wahrnehmen. Und wenn man dann eben zu wenig getrunken hat und dann schwitzt in der Sauna, was passiert denn? Dann wird es einem schwindelig, wird man ohnmächtig, wenn man sich dann den Kopf irgendwie auf dem Saunastein aufnatzt. Das ist dann unter Gesundheitsaspekten auch nicht so gut. Also insgesamt Unfälle, das kann natürlich auch jeden erwischen, aber wenn man auch weiß, ah, ich habe da ein bisschen Hang zu, dass mir schwindelig wird, eben im Zweifel früher rausgehen, mehr trinken, langsamer machen und sich vor allen Dingen, wenn man lange nicht in der Sauna war, da einfach rantasten. Und als optimales Saunaprotokoll, wenn man jetzt auf den Saunatyp guckt und sich an den Studiendaten orientiert, dann waren das in der Regel diese finnischen Trockensaunen. Also wenn man ins Dampfbad geht oder in die Infrarotsauna oder Biosauna, das wird wahrscheinlich auch alles einen guten gesundheitlichen Effekt haben. Aber vermutlich haben wir den größten eben bei diesen finnischen Trockensaunen, die eher hohe Temperaturen haben, also 80 bis 100 Grad. Und in den Studien, da waren 15- bis 30-minütige Saunagänge einmal am Tag, 4 bis 7 Mal die Woche, die ja, Saunaprotokolle, aus denen dann diese Daten abgeleitet wurden. Wenn man sich Gedanken zum Zeitpunkt des Saunabesuchs machen möchte, dann kann man sich überlegen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt besonders gut schlafen will oder mit der Sauna den Schlaf verbessern möchte, so 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafen man wahrscheinlich den größten Effekt hat, weil der Körper dann über diese Temperaturrunterregulierung, also den Wärmeverlust, zu dem er über die Sauna eingeladen wird, dann zeitlich so getaktet ist, dass der Temperaturdrop, also der Temperaturabfall, den wir sowieso haben, den unser Körper leistet, wenn wir ins Bett gehen und den er braucht, damit wir möglichst gut schlafen, eben begünstigt oder erleichtert wird. Und das passt, wenn wir 1 bis 2 Stunden vorher gehen, eben optimal. Wenn wir in Bezug auf Regenerationsaspekten in die Sauna gehen wollen und hier die Regeneration optimieren wollen, dann scheint es so zu sein, dass wenn wir das möglichst zeitnah nach dem Training anschließen, wir hier den größten Mehrwert abgreifen können. Insgesamt würde ich das aber alles nicht überbewerten. Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und überlegt, okay, also 66% Risikoreduktion für eine Demenzerkrankung, das ist ja total eindrücklich. Weil es so eindrücklich ist, können wir auch diese einzelnen Effekte nicht genau isolieren oder sagen, inwiefern ist das jetzt auch zum Beispiel durch den verbesserten Schlaf bedingt. Also das hängt ja alles mit allem zusammen. Aber wir haben diese großen Effekte und jetzt könnte man geneigt sein zu sagen, okay, jetzt gehe ich jeden Tag in die Sauna. Aber wenn man sich dann überlegt, wie viel Zeit braucht es denn? Ich fahre da vielleicht 20 Minuten hin, dann hole ich mir eine Karte, dann ziehe ich mich um, dann gehe ich in die Sauna, dann mache ich einen Gang, dann will ich noch ausruhen, schwuppsdiwupps wird da so eine 2-3-Stunden-Aktion draus. Und wenn ich das jeden Tag mache und dann aber zum Beispiel vergesse, hier meine 10.000 Schritte am Tag oder 6 oder wie viele man halt will, 10 sind, finde ich, eigentlich eine ganz gute Hausnummer, Schritte zu sammeln oder überhaupt zu trainieren, dann ist das natürlich ein bisschen Selbstveräppelung. Also dann ist das wieder Hobby und das ist auch total in Ordnung. Man darf sich dann nur nicht einbilden, dass man hier systematische, strategische Gesundheitsförderung macht mit der richtigen Priorisierung. Also die Sauna ist kein Ersatz für irgendwas, was wir verbocken oder verpassen an anderer Stelle. Und diese Opportunitätskosten, ich glaube, die muss man mit reinrechnen, wenn man jetzt nicht das Glück hat, dass im eigenen Garten eine Sauna steht. Aber insgesamt auf jeden Fall total spannend und wenn ich ehrlich bin, ich hatte das ja im Eingangsstatement kurz erwähnt, wenn man über die wesentlichen Gesundheitssäulen spricht, dann kommt da auf jeden Fall Ernährung, Bewegung, Schlaf und dann kann man über ganz viel sprechen, aber ich hätte bis vor kurzem, glaube ich, den Saunabesuch und das Saunieren da nicht mit aufgelistet und jetzt würde ich das auf jeden Fall, also diese finnischen Daten, die sind wirklich methodisch so gut gemacht, wie man sowas machen kann. Das ist sehr eindrücklich und es ist eben sehr, sehr naheliegend, dass wir da ein richtiges Gesundheitspotenzial ausschöpfen können, wenn wir in die Sauna gehen. Und wenn wir eine kleine Zusammenfassung wagen, dann könnten wir sowas sagen wie unsere Thermoregulation. Das ist ein sehr robuster, konservierter Teil unserer Biologie, der sich über die Evolution über Millionen von Jahren entwickelt hat. Wir machen Wärmeerzeugung durch Katecholamine, Muskelzittern, Vasokonstriktion und Verhalten und Wärmeverlust eben andersherum über Vasodilatation und Runterregulation von Schilddrüsenhormonen und Noradrenalin und allem möglichen. Fieber ist eigentlich Abbild eines intakten Immunsystems, das seine Aufgabe erfüllt und Krankheitserreger bekämpft. Und wenn wir jetzt in die Sauna gehen, dann haben wir wie artifizielles Fieber von außen. Und dann können wir auf molekularer Ebene zum Beispiel beobachten, dass diese Heat-Shock-Proteins, auch Hitzeschock-Proteine, auch verstärkt sezerniert werden. Die Katecholamine mit dem Noradrenalin, das Wachstumshormon, die Beta-Endorphine und BDNF für Neuroplastizität, Protektion und Wachstum von Neuronen. Und das sich dann ja abbildet oder übertragen lässt auf die Daten, die wir sehen, die insbesondere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gesamtmortalität und Demenz bzw. die Risikoreduktion für diese Sachen riesengroß zu sein scheinen, wir aber wahrscheinlich, auch wenn da die Daten nicht so gut sind, einen Mehrwert in Bezug auf Regeneration, Depression, Schlaf, Schmerz, Stress, Entgiftung und Immunfunktion haben und es bestimmte Kontraindikationen gibt, die wir immer beachten sollen und sowieso wie immer im Leben unser Hirn benutzen, wenn wir irgendwas machen, auch bei den Sachen, die ich euch hier anbiete oder zu denen ich euch einlade. Und wahrscheinlich, wenn man möglichst viel täglich einmal in die Sauna geht, in eine finnische heiße Sauna mit 80 bis 100 Grad für 15 bis 30 Minuten, das ein ganz guter Deal ist. Jetzt danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche euch gutes Schwitzen, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Liebe Grüße, euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!